Herr Lessenich, Sie sind jetzt der neue Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, DGS. Das ist der Dachverein der Soziologen in Deutschland. Bedeutet das jetzt, Sie sind der anerkannteste Soziologe in Deutschland?
Ja, selbstverständlich, und zwar mit Abstand. Also eigentlich bedeutet das nur, dass ich in demokratischen Wahlen, also die Mitglieder, es gibt insgesamt 2500 Mitglieder dieses Vereins, der Fachgesellschaft der Soziologen und Soziologinnen in Deutschland, dass ich da in einer Kandidatur gegen einen anderen Kandidaten mich durchgesetzt habe und jetzt für 2 Jahre zum Vorsitzenden gewählt worden bin. Das ist natürlich eine ehrenvolle Sache auch. Es ist natürlich auch eine Position, die sichtbar ist in der Fachöffentlichkeit und ein bisschen auch darüber hinaus. Aber ich glaube, an wissenschaftliche oder sonstige Bedeutsamkeit oder darauf lässt es nicht unbedingt schließen.
Also obwohl Tönnies und Adorno mal auf ihrem Sitz saßen, rechnen Sie sich davon jetzt nicht die Jahrhundertposition aus?
Also außer Tönnies und Adorno auch noch Weber und Dahrendorf und so weiter. Also es ist eine beeindruckende, bedrückende und beschämende Ahnenliste. Das ist schon klar. Also insofern hat das Amt natürlich eine gewisse Bedeutung. Aber solche Personen gibt es ja heute nicht mehr. Als die genannten, Dahrendorf vielleicht ausgeschlossen, als die genannten Vorsitzende waren, da hatte die Deutsche Gesellschaft für Soziologie vielleicht 100 Mitglieder. Nämlich das waren nur die Professoren, und das kann man auch in der männlichen Form sagen, der Soziologie zur damaligen Zeit. Das waren Honoratiorenverein mit entsprechend wichtigen Personen auch. Heute hat die Vereinigung einen ganz anderen Charakter. Seit ungefähr 10 Jahren, seit gut 10 Jahren, sind sogar Studierende zugelassen als Mitglieder. Das hat natürlich die Deutsche Gesellschaft für Soziologie radikal demokratisiert und belebt und einfach auch in den inneren Strukturen verändert. Das heißt, solche Übersoziologen wie damals gibt es heute nicht mehr. Und wenn es sie gäbe, dann würden sie sich nicht für den Vorsitz einer Fachgesellschaft hergeben.
Warum denn nicht?
Weil das natürlich auch mit Arbeit, auch mit Bürokratie und Verwaltung verbunden ist, auch jedenfalls. Man hat natürlich, wie gesagt, auch gewisse Möglichkeiten der Außenwirksamkeit, der Öffentlichkeitsdarstellung, dann auch der Soziologie. Aber vor allem ist es auch mit Zeitaufwand verbunden. Und unter gegebenen Bedingungen der Biologie und unserer Zeitstrukturen heißt das, dass man diese Zeit nicht nochmal verwenden kann. Und das heißt, man muss sich da auch auf Einschränkungen jetzt der Forschung oder der Publikationsleistung oder Ähnliches womöglich einstellen. Und das will natürlich nicht jeder oder jede.
Sie sammeln ja förmlich die Ämter, sind seit 2 Jahren oder über 2 Jahren hier in Jena Dekan der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften. Warum tun Sie sich das Amt des DGS-Vorsitzenden auch noch an?
Ja, ich habe schon, das war so ein geheime Agenda von mir, dass ich der Mann mit den meisten Ämtern in Jena werden wollte. So mein persönlicher 5-Jahres-Plan. Aber das ist leider jetzt dadurch durchkreuzt, dass ich das Dekanat Ende dieses Semesters abgeben werde, worüber ich mich unter uns gesagt, es bleibt ja alles unter uns, freue, weil es eine sehr große Last ist und eine sehr große zeitliche Belastung auch. Das heißt, im Grunde genommen habe ich, als ich die Kandidatur erwogen habe, auch das abgeglichen mit meinen bisherigen Belastungen und das auch jetzt nur getan im Lichte dessen, dass ich nicht mehr Dekan sein werde ab dem kommenden Wintersemester. Also insofern wechsle ich da so ein bisschen die Ämter oder die zeitlichen Ressourcen, die da reingehen, wechseln jetzt. Und warum ich mir das antue, ist, weil ich in meiner Vorstandszeit in den letzten beiden Jahren in der DGS gemerkt habe, dass man diesen großen Tanker, der das ja auch ist, tatsächlich bewegen kann. Und dass es auch als eine professionspolitische Vereinigung im engeren Sinne doch einige Wirksamkeit erzielen kann. Und das hat mich gereizt und kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Es gibt ja auch 2, 3 politische im weitesten Sinne, also wissenschaftspolitische, hochschulpolitische, professionspolitische Projekte. Und die würde ich ganz gerne mit begleiten in den nächsten 2 Jahren.
Genau, gleich dazu. In Ihrer persönlichen Stellungnahme zur Wahl zum Vorsitzenden der DGS danken Sie Ihrem Kontrahenten Ronald Hitzler für einen, Zitat, harten E-Mail-Wahlkampf, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Da wird man natürlich neugierig auf Ihr Wahlprogramm. Was haben Sie vor mit der DGS?
Also die Spitze unseres Programmeisbergs von Ronald Hitzler, dem Kollegen, dem ich hiermit nochmals danke für den fairen Wahlkampf und mein eigenes Programm. Das kann man auf der DGS-Homepage nachlesen. Also die Mitglieder konnten da auf einer Seite kurze Ausführungen von uns lesen dazu, was wir vorhaben. Und da hat sich in der Tat schon ein Unterschied, ein klarer, ein strategischer aufgetan, nämlich Ronald Hitzler hat nicht vertreten, dass die DGS vielleicht sogar ihr Hauptaugenmerk meines Erachtens auf ihre Öffentlichkeitswirksamkeit zurzeit legen sollte, sondern sah und sieht die DGS eher als eine Dienstleistungsgesellschaft nach innen, also für die Mitglieder und im Sinne etwa auch der Nachwuchsförderung und Ähnliches. Was ich auch wichtig finde, ich habe jetzt in meinem Programm für die 2 Jahre in den Vordergrund gestellt, dass gerade angesichts der gegenwärtigen gesellschaftlichen Umbruchsprozesse und Verwerfungen die Soziologie gut daran täte, öffentlich wirksamer und wahrnehmbarer zu werden. Nicht im Sinne nur der Bestückung von Feuilletons oder Ähnlichem, sondern wirklich in ihrer Expertise auch wahrgenommen zu werden und diese Expertise auch selbstinitiativ mit ins politische Spiel zu bringen oder jedenfalls ins öffentliche Spiel erstmal. Und das ist für mich einer der zentralen Punkte meiner Arbeit in den nächsten 2 Jahren.
Planen Sie da eine Talkshow oder wie wollen Sie diese Selbstinitiative?
Ja, die Talkshow-Plätze in der ARD sind ja leider Montag bis Freitag besetzt zurzeit. Da warten wir auf einen frei werdenden Platz für die DGS. Bis das klappt, haben wir uns in der letzten Vorstandsperiode schon ein kleines Programm ausgedacht und wir haben so ein Format geschaffen, DGS Goes Public, was bisher zwar, glaube ich, bekannt ist in der Mitgliedschaft, aber noch nicht genutzt wurde. Und wir wollen jetzt, um dieses Programm und dieses Programmformat so ein bisschen zu lancieren, wollen wir da vom Vorstand aus 2, 3 Veranstaltungen selber organisieren. Die Idee ist, dass aufgrund von bestimmten Ereignissen, Vorkommnissen öffentlicher Art Soziologen, Soziologinnen vor Ort die Initiative ergreifen und sagen, dazu machen wir jetzt eine Veranstaltung und zwar nicht in Hörsaal 1 oder 8, sondern wir gehen raus aus der Akademie und aus den Räumen der Universität und versuchen mit der Öffentlichkeit ins Gespräch zu kommen und unsere Expertise da einzubringen. Die Idee dazu kam in der Tat auch hier in Jena, als die NSU-Morde bekannt wurden oder die Zusammenhänge aufgedeckt wurden und es kurzfristig anberaumt, und zwar vom Theaterhaus initiiert, eine Veranstaltung gab, eine Podiumsdiskussion, bei der beispielsweise auch der Kollege Klaus Dörre anwesend war. Und da dachten wir, sowas müsste eigentlich auch die Soziologie selbst, müssten Soziologen und Soziologinnen initiieren. Also solche Hintergründe werden bekannt, dann sagen sich 2 Kollegen oder Kolleginnen hier am Institut, dazu wollen wir das machen. Und wir machen das nicht nur mit Studierenden hier in den Räumen der Uni, sondern wir gehen raus vors Braune Haus oder ins Theater oder Ähnliches. Und sowas ließe sich in unterschiedlicher Weise denken. Neulich habe ich gesagt, also beispielsweise eine Veranstaltung zu Fragen der Steuergerechtigkeit, warum Steuern bezahlen, und das könnte man im Vereinsheim des FC Bayern München machen.
Sie sind ja schon länger im Vorstand, wie Sie auch gesagt haben, haben beispielsweise den Ausstieg des Soziologischen Instituts oder der Soziologischen Institute in Deutschland aus dem CHE-Zeitranking mit initiiert. Wie erfolgreich ist das bisher?
Genau, das war eigentlich, also von dem letzten Vorstand der vergangenen 2 Jahre, aber dann auch von mir persönlich über die Jena-Verbindung vermittelt, eigentlich der Hauptpunkt meiner Tätigkeit. Meines Erachtens ist diese Initiative bislang extrem erfolgreich gewesen, und zwar erfolgreicher, als man es eigentlich hätte vermuten können. Die hatte ja verschiedene Stufen. Also der erste Erfolg war, dass die Jena-Initiative sich in der DGS selber durchgesetzt hat. Es war nicht damit zu rechnen, dass Vorstand und Konzil, das Konzil hat 30 Mitglieder, ist sozusagen das Parlament der DGS und kontrolliert den Vorstand, dass beide Organe sich einstimmig dieser Initiative anschließen. Die Idee in Jena war ja, wenn wir dem CAE-Ranking nicht mehr beiwohnen wollen, dann hat es keinen Sinn, das individuell zu machen, sondern dann müsste es eingebettet sein in die Initiative der DGS und des gesamten Faches. Und dass sich das tatsächlich hat realisieren lassen, liegt natürlich in erster Linie an den Schwächen des CIA-Rankings selbst. Aber dann ist es, glaube ich, ein erster Erfolg, dass diese Initiative innerhalb der DGS gefruchtet hat. Und ein zweiter Erfolg ist, glaube ich, dass mittlerweile 2/3 der Institute in Deutschland sich dieser Empfehlung der DGS angeschlossen haben. Die Erhebung wird in den nächsten Monaten stattfinden. Ich denke, wenn das akut wird, dann werden noch das eine oder andere Institut folgen. Das heißt, es gibt eine breite Beteiligung der Institute. Ein dritter Erfolg ist, glaube ich, dass das CRE zunächst relativ gereizt reagiert hat auf diese Kritik, was dafür spricht, dass es sie ernst genommen hat. Auch das war nicht unbedingt zu vermuten. Man hätte auch denken können, das CRE geht da souverän drüber hinweg. Es gab da einen intensiven Austausch zwischen CAE und DGS über die Vorzüge und Nachteile des Rankings. Es gab viele öffentliche Stellungnahmen der DGS über Interviews, Podiumsdiskussionen und so weiter. Also diese Öffentlichkeit, die es bekommen hat, ist, glaube ich, ein dritter Erfolg. Ein vierter Erfolg, wenn wir noch Zeit haben, ist, dass sich diverse Fachgesellschaften, weitere Fachgesellschaften angeschlossen haben. Also von der Politikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Geschichtswissenschaft, Anglistik, Chemie, Erziehungswissenschaft. All diese Fachgesellschaften haben ebenfalls empfohlen, sich jedenfalls vorläufig, nicht weiter am CAE-Ranking zu beteiligen. Von daher gibt es wirklich eine breite Basis jetzt auch für diese Initiative der Soziologie. Und der nächste Erfolg müsste jetzt kommen aus unserer Sicht, nämlich dass sich namentlich die Studierenden nicht beteiligen an der Erhebung, also sich an der Umfrage nicht beteiligen und sich aber andererseits beteiligen. Und das ist jetzt eine zentrale Aufgabe für die nächsten 2 Jahre, für die DGS, für mich persönlich auch. Wir wollen nämlich ein eigenes Studieninformationssystem aufbauen. Online basiert, ebenfalls mit einem Medienpartner, wenn das klappt, wo man sich über die Studiengänge und die Studienorte der Soziologie in Deutschland ausführlich informieren kann, aber in qualitativer Weise, also ohne Ranglisten zu erstellen, wo man auch suchen kann, was interessiert mich, ja, große oder kleine Seminare, große oder kleine Stadt, viele oder wenig Professuren. Da kann man dann sicherlich auch eine Auswahl treffen, sich ähnlich wie auf der CAE-Homepage Dinge zusammenstellen lassen, aber dann muss man die Qualitätsurteile selber fällen und vielleicht auch mal vor Ort schauen, wie der Studiengang organisiert ist und wie so die Dozentinnen vor Ort ticken.
Also durchaus auch eine Mitverantwortung der Studierenden für ihr eigenes Studium forcieren. Gerade zu diesem Orientierungsportal, wie weit sind die Arbeiten dazu?
Die Arbeiten sind jetzt so weit, dass wir das, was wir an Daten erheben wollen von den Instituten, mittlerweile da einen Fragebogen zusammengestellt haben. Wir machen jetzt einen ersten Pre-Test, also die Institute, aus denen die Vorstandsmitglieder der DGS kommen. Das sind 7, die ziemlich gleichmäßig zufälligerweise über Deutschland verteilt sind. Dort werden die Daten erhoben in einer ersten Runde. Wir sind schon in Kontakt mit einer Grafikerin und Technikern, die Seite zusammenstellen. Und dann werden wir einen Probelauf dieser Seite machen und ihre Gestaltung. Wir sind gerade auch in Verhandlungen mit einem Medienpartner. CAE hat ja die Zeit als Medienpartner und den Zeitschriftenführer. Da haben wir jetzt ganz gute Aussichten, um ebenfalls einen Online-Medienpartner zu gewinnen, der das Ganze unterstützen wird.
Also Spiegel?
Dazu kann ich noch nichts sagen, weil die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind. Aber sobald das der Fall ist, wird auf jeden Fall Campus Radio das als erstes erfahren. Darüber erhoffen wir uns dann eben auch Publizität dieser Initiative, auch sozusagen unserer jetzt konstruktiven Initiative, ein eigenes Studieninformationsportal aufzubauen, erhoffen wir uns Publizität auch über die Fachöffentlichkeit hinaus. Und die Idee ist auch, dass die anderen Fachgesellschaften, die sich jetzt gegen das CAE-Ranking ausgesprochen haben, dass sie sich anschließen und dass man online-basiert ein großes Studieninformationsportal aufbauen könnte. Das wäre natürlich also die Fernvision, ein Online-Studieninformationssystem aufbauen könnte, das qualitative Informationen liefert. Wir sind ja nicht gegen Transparenz oder wir sehen den Informationsbedarf der Studierenden, aber wir denken, dass die scheineindeutigen Ranglisten, die das CAE publiziert, nicht der Information, sondern allenfalls der Irreführung der Studierenden dienen.
Die Kritik an diesem Ranking, um jetzt nochmal auf die Vergangenheit zu kommen, ist ja eigentlich seit Jahren schon zu hören. Den Ausstieg hat Ihnen, glaube ich, der Deutsche Historikerverband vorgemacht. Warum kam der Ausstieg der Soziologie erst so spät?
Den Ausstieg haben uns die Historiker vorgemacht, allerdings nur zur Hälfte, weil die Historiker sich jetzt schon länger dem Ranking verwehren. Man könnte auch sagen, die Historiker haben es da relativ leicht, weil die vielleicht die Disziplin sind, die am wenigsten bislang noch zusammen mit Philosophie und ein, zwei wenigen geisteswissenschaftlichen Disziplinen am wenigsten noch den Leistungsindikatoren gestützten Verteilungsmechanismen an Universitäten und in der Hochschulpolitik unterworfen sind oder das zu sein meinen. Sie sind uns aber nur halb vorangegangen, weil sie keine Initiative ergriffen haben, jetzt das, was ich gerade erläutert hatte, konstruktiv auch ein eigenes Studieninformationssystem aufzubauen. Deswegen fanden wir immer, dass die Historikerinitiative halbiert war und eigentlich da auch noch was Positives dann folgen müsste. Wir haben das dann später gemacht, weil es in der Soziologie da also eigentlich keinen wirklichen organisierten Meinungsbildungsprozess dazu gab. Es wurde immer so wahrgenommen, dass es da ein breites Unwohlsein gibt. Es ist jetzt nicht so, dass jeder Soziologe und jede Soziologin gegen Rankings sind oder dann auch konkret gegen das CAE-Ranking. Häufig wird gesagt, naja, das ist noch das Beste, was wir haben. Das mag sogar stimmen, aber selbst dieses Beste hat seine schwerwiegenden Mängel unseres Erachtens. Aber es gab dieses Unwohlsein, aber keine Initiative tatsächlich da was zu organisieren. Und wir kennen das in der Soziologie als die Logik und Problematik kollektiven Handelns. Es braucht jemanden, der da die Initialzündung macht und dann die Trittbrettfahrer auf den fahrenden Zug bekommt. Und diese Rolle hat dann eben Jena übernommen. Und als wir das im Vorstand und im Konzil diskutiert haben, da hat ein ehemaliger Vorsitzender gesagt, wir haben das vor 10 Jahren schon diskutiert und wir hatten damals nicht den Mut, das zu tun. Das muss man natürlich auch wissen. Das CAE ist ein mächtiger Player in der deutschen Hochschulpolitik, nicht nur finanziell gut ausgestattet, sondern auch mit wichtigen politischen Kontakten ausgestattet. Die Hochschulrektorenkonferenz, das wird ja selten thematisiert, ist ja auch Mitinitiator.
Die steht hinter dem CAE.
Genau, und deswegen sind da auch die deutschen Universitäten mit drin. Ein Hochschulrektor, der Rektor der Uni Siegen, ist ein ganz glühender Verfechter auch des CAE-Rankings. Wenn Sie demnächst mal auf die Zeit Online-Homepage gehen, sehen Sie da 2 Videos, eins pro von ihm, eins contra Ranking von mir. Also da gibt es ja machtvolle Spieler und für die Soziologie ist es natürlich auch gewesen und immer noch auch ein Risiko, den Schritt zu tun. Also wir wissen nicht, was passiert, wenn wir nicht mehr eben Zeitstudienführer als Fach aufgeführt sein sollten. Es kann natürlich sein, dass das zu Publizitätsverlust unter den Studieninteressierten führt. Auch deswegen machen wir unser Alternativangebot. Es war politisch schon auch ein etwas riskanter Schritt. Deswegen sind wir uns froh, dass es bis hierher sehr gut geklappt hat. Aber das erklärt, glaube ich, warum der nicht früher gegangen worden ist.
Ich möchte noch mal kurz zurückkommen, Herr Lissenich, zu Ihrem Dekanatsjob. Und zwar liegt es auch so ein bisschen an den Ziel- und Leistungsvereinbarungen und den damit verbundenen Kürzungen und vielleicht auch den damit verbundenen Einbußen an Spaß, den dieses Amt noch macht?
Naja, also Einbußen wird es, wenn, dann geben bei Instituten oder bei bisherigen Abteilungen, nämlich es werden Stellen gestrichen an der Uni, 85 Stellen bis Ende 2014. Und insofern möchte ich jetzt meine Spaßeinbußen bei der Amtsführung in keine Beziehung zu solchen Einbußen setzen. Von daher würde ich eher sagen, also wo Sie recht haben mit Ihrer Frage oder das, was Sie andeuten, es war vielleicht eine ungünstige Zeit, in die meine Amtsführung gefallen ist. Also ich bin jetzt mit diesen Einsparszenarien konfrontiert gewesen, gemeinsam mit dem Prodekan. Und gut, also ich hätte es mir auch gewünscht, dass es ohne das abgeht. Und das ist natürlich auch immer eine schwierige Konstellation, ist klar. Also ich bin ja auch Mitglied eines Instituts, aber nicht als Vertreter dieses Instituts im Dekanat. Und da gibt es natürlich die Neutralität zu wahren und immer auch schwierige Prozesse. Meines Erachtens haben wir jetzt für die Fakultät diesen Prozess ganz gut gestaltet. Anders als andere Fakultäten haben wir ziemlich frühzeitig und sehr aufwendig einen Strukturentwicklungsplan der Fakultät erstellt und auch seitens des Dekanats, nicht der Fakultät insgesamt, einen ein Sparszenario vorgeschlagen der Universität gegenüber, was sich jetzt in jüngster Zeit in Verhandlungen aus meiner Sicht als Dekan und für die Fakultät sprechend als wirklich ganz hilfreich erwiesen hat. Denn wir können jetzt entlang von tatsächlichen, auch hier konstruktiven Vorstellungen, wie die Fakultät in Zukunft aussehen sollte, konkreten Sparanforderungen begegnen, die diskutieren mit der Universitätsleitung. Und meines Erachtens hat es gerade jetzt in der allerjüngsten Vergangenheit, in einem Fall, der gerade zur Diskussion steht, eigentlich zu ganz positiven Ergebnissen geführt. Im Rahmen des Negativen, nämlich dass wir Einsparungen vornehmen müssen an der Fakultät und an der Universität insgesamt. Also insofern war das eher eine unglückliche Zeit, in die ich da geraten bin, aber das ist halt so und jetzt ist es in wenigen Monaten vorbei. Ich habe noch zwei Fakultätsräte vor mir, die zähle ich schon seit langem runter. Habe hier an der Wand so eine Strichliste hinterm Schrank und bin ganz froh, wenn es dann vorbei ist und wünsche dann meinem Nachfolger alles Gute.
Gibt es den schon?
Den Nachfolger gibt es insofern, als er nominiert ist. Also wir haben ja an der Fakultät normalerweise das Prozedere, dass der Prodekan, der auch 3 Jahre schon Studiendekan war, parallel zum Dekan, dass der das Amt übernimmt, was ganz sinnvoll ist, weil so eine Staffelübergabe ist, auch von institutionellem Wissen, von Erfahrungen und so weiter. Und der Fakultätsrat muss das dann am Ende vollziehen. Er hat aber dem Vorschlag schon mal zugestimmt. Also wenn alles so läuft, wie es laufen sollte, dann wird der Kollege Wolfgang Seufert aus der Kommunikationswissenschaft der nächste Dekan. Am Ende ist es natürlich immer eine Entscheidung der Universitätsleitung, weil die Universitätsleitung bestellt, wie es in der Grundordnung heißt, den Dekan. Der Fakultätsrat wählt ihn, aber am Ende wird er sozusagen berufen durch die Universitätsleitung. Aber er steht eigentlich schon fest.
Okay, jetzt sind Sie bestellt und gekauft sozusagen bei der DGS für mehrere Jahre. Letzte Frage zum Zeitmanagement. Wie bringen Sie Ihre ganze Gremienarbeit mit Ihrer Wissenschaft und Lehre als Professor der Soziologie unter einen Hut?
Also während meines Dekanats war ich ja teilweise von der Lehre freigestellt. Also in der Studiendekanatszeit gibt es 2 Semesterwochenstunden Lehrdeputatsreduktion, während der Dekanatszeit 4 Semesterwochenstunden. Ich kann nicht behaupten, dass das den Aufwand ausgleichen würde, aber ist natürlich eine Erleichterung. Insofern habe ich mit reduziertem Lehrprogramm das irgendwie geschafft. Ich frage es mich im Nachhinein auch immer, ehrlich gesagt, wie es geht, weil ich würde jetzt behaupten, dass ich auch meine Forschungstätigkeit nicht ganz eingestellt habe in der Zeit. Das ist ja immer die Gefahr und das ist auch das, was wirklich solche Ämter, auch dass das DGS-Vorsitzenden unattraktiv macht, wenn man davon ausgeht, dass man jetzt über Jahre hinweg nur noch Wissenschaftsmanagement betreiben wird und nicht mehr wirklich forschen wird. Das hängt natürlich auch immer davon ab, dass man eine Abteilung hat, einen Arbeitsbereich, der funktioniert und wo es viele andere Köpfe, Schultern und Hände gibt, die mit anpacken und das Ganze abstützen. Das hat hier wunderbar funktioniert. Das DGS-Amt, würde ich sagen, ist weniger aufwendig als das Dekanatsamt, das ich bisher inne hatte. Hängt auch ein bisschen immer davon ab, wie man es ausgestaltet. Aber ich habe mir auf jeden Fall für die nächsten Semester fest vorgenommen, eher mehr zu forschen als weniger. Und ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht.
Okay, viel Glück dabei, Herr Lissenich, und ja auch bei Ihrem Amt.
Vielen Dank.